Und in dem Sinne will ich jetzt auch als Opfer erheben. Und die, die jetzt Livestream hören, die können auf einen Button drücken unter dem Livestream-Button online spenden. Amen. Jetzt darf ich meine Mama begrüßen und es passt ja, es ist ja Predigt, wenn Muttertag ist.
So, wir haben schon gebetet, aber ich will noch mal beten. Könnt ihr noch beten? Wir sollen ja nie aufhören damit, sagt die Bibel. Ne, üben wir das, ohne Unterlass. Amen, Hilde. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für all das, was jetzt schon geflossen ist an Segen und Salbung. Und ich bete, gib uns Ohren, um zu hören. Gib uns Augen, um zu sehen. Gib uns Ohren zu hören, wie Jünger hören. Und hilf mir, gib mir einen Mund zu sprechen, wie Jünger sprechen. Heiliger Geist, es ist dein Gottesdienst, es ist deine Gemeinde, wir beugen uns vor dir und wir erwarten, dass dein Wort heute das tut, wozu es ausgesandt wurde, dass es nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern dass es genau das bewirkt, wofür du es vorbereitet hast. Komm, erfüll uns ganz neu an diesem Morgen, begegne uns und rühre unsere Herzen an. Halleluja, dir sei Ehre, Jesus, und dir sei Preis. Du bist ein guter Gott. Amen. Amen. Ja, wir machen heute da weiter, wo wir vor 14 Tagen aufgehört haben. Meine kleine Predigtreihe heißt Sieg oder Niederlage. Für was hast du dich entschieden? Super, ihr antwortet gleich, ohne euch von dieser zweiten Überschrift provozieren zu lassen, was sie eigentlich auch soll, nämlich, da kann ich doch nichts dafür. Ne? So dieses an meinen Umständen kann ich ja nichts verändern, diese Opfermentalität, die wollte ich damit ein bisschen herauskitzeln, provozieren und wenn möglich, ja, dass du sie veränderst. Und ich habe gedacht, als der Bernd das erste über die Mütter davor las, also ich kann dich lehren, aber ich kann dich nicht dazu bringen, dass du lernst. Ich kann dir Ratschläge geben, aber ich kann dich nicht dazu bringen, dass du sie annimmst. Es ist ja in der Gemeinde genau dasselbe. Ja, und da, wo Menschen versucht haben, irgendeinem mit der Keule was einzubläuen, das geht nicht lange gut, das geht schief. Und so ist die Liebe eine Liebe, die immer wieder anbietet, so wie Gott selber ist, die Empfehlungen gibt, die Dinge vorlegt und dann ist der Mensch dran zu entscheiden, dann seid ihr dran zu entscheiden. So, ich bin entschieden zu entscheiden auf meine Predigt hin und freue mich natürlich, wenn du das auch bist. Aber ich werde dich herausfordern heute Morgen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das tue. Und vielleicht auch auf den einen oder anderen Fuß treten, auch auf meinen eigenen durchaus immer wieder. Aber das brauchen wir. Wir brauchen auch die Dinge, die uns wieder gerade rücken. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich brauche das. Und wir werden heute zwei Punkte. Ihr wisst, ich habe es mit 12 Schlüsseln zum Sieg unterschrieben. Es wäre dann die dritte Unterüberschrift oder die zweite Unterüberschrift. Und wir haben uns letztes Mal 3 angeschaut. Könnt ihr euch noch dran erinnern, welche das waren? Ach, das ist total nett. Dankeschön. Ihr könnt euch wirklich dran erinnern. Halleluja. Und heute schauen wir uns 2 an. Und ich weiß nicht, mit welchem Ohr du den bisherigen Gottesdienst gehört hast, aber für mich als Prediger, der ich ja das Thema kenne, geht es alles schon in die eine Richtung. Weil, was Bernd sagte mit der Bibelstelle von Maria, ist eigentlich mein erster Punkt. Es geht um Hingabe, / Risikofreude. Und was Maria gemacht hat als Reaktion auf den Auftrag, den Gott ihr geben wollte, mit ihrem Ja, wohl wissend, also heute unehelich ein Kind zu kriegen, ist ja fast schon modern, ne? Also es ist ja fast schon altmodisch, eins in der Ehe zu kriegen. Also unsere Wertvorstellung, der Zeitgeist verschiebt ja die Dinge weg von den Werten der Bibel eher. Aber damals, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, was das bedeutet hat für diese junge Frau, welches Risiko sie wirklich eingegangen ist. Es ging um Leben oder Tod. Und sie hat, ich werde immer wieder an Mellys Predigt erinnert, an die Esther. Sie hat quasi damit auch gesagt, komme ich um, so komme ich um. Aber ich will das, was Gott mir zugedacht hat, umsetzen und tun, egal welche Konsequenzen das für mich hat. Und deswegen, ja, hat das so gepasst. Und die Bibelstelle, ich habe die Predigt Mitte der Woche geschrieben, wir waren die ganze Woche bis gestern weg, um die Leiterschule 3 zu überarbeiten. Wir haben 22 Lektionen haben wir geschafft, ich habe meine letzte nicht geschafft. Ich habe total den Computerkoller gekriegt. Ich war so kurz davor, das MacBook irgendwo hinzuwerfen, weil ich einfach nicht mehr an diesen Computer konnte. Aber bevor das passierte, habe ich die Predigt schon geschrieben gehabt. Und ich wusste schon, worum es geht, aber ich habe sie wirklich frisch heute Morgen ganz früh nochmal mir vorgenommen. Und dann habe ich gedacht, liebe Iris, du hast ja eine interessante Bibelstelle zum Muttertag. Ich lese sie euch vor, dann verstehst du meine Gedanken. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Es ist jetzt nicht für alle, die zum Aufatmen, die kein Geschenk und kein Blumenstrauß gekauft haben. Also, da wollen wir jetzt nicht hin. Aber die Botschaft ist einfach für heute da. Ich habe die 12 Punkte vor Wochen aufgeschrieben. Also ich habe das jetzt nicht getimed und mir keine großen Gedanken gemacht, wann das wie zustande kommt und wann wir wie weit kommen. Es ist einfach heute der Tag, wo Gott, glaube ich, uns das sagen möchte. Sortier mal deine Prioritäten. Sind die in Ordnung oder solltest du was korrigieren? Dann geht's ja weiter. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und hinter mir hergeht, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist eine von den Bibelstellen, wo nicht der nette, liebe, lockig, langhaarige Jesus zu uns spricht. Ne? So, wir haben ja so Bilder, so Schemen. Hier ist es eine sehr herausfordernde Bibelstelle. Ihr kennt meinen Witz, das ist nicht so einer, den man in die Geburtstagskarte reinschreibt, meistens. Ne? So, krieg mal deine Prioritäten richtig sortiert und bring deine Beziehung in Ordnung und sei gefälligst radikal für Gott. Das ist eher so nicht. Man tut ja eher Dinge, die einem etwas zusprechen, die segnend sind, die gibt man gerne weiter. Und als ich die Predigt schrieb, dachte ich, da war mir der letzte Sonntag noch näher in Erinnerung, dachte ich, es schließt sich so ein Stück an die Furcht des Herrn, um die es letzte Woche ging. Und ich habe eine englische Bibelübersetzung mir vor kurzem angeschafft, die heißt The Message. Und ich habe uns diesen Abschnitt, den größeren Kontext dieses Abschnitts aus der Message-Übersetzung mal ins Deutsche übertragen und möchte euch das vorlesen. Also wir sind immer noch in Matthäus 10 und ich möchte gern schon ein bisschen früher lesen, ab Vers 26. Ja. Überschrieben ist der Großteil des Abschnitts auf Englisch Forget about yourself. Zu Deutsch? Genau, vergiss dich mal. Lass dich nicht einschüchtern. Schlussendlich wird alles öffentlich werden und jeder wird wissen, wie die Dinge wirklich sind. So zögere nicht, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Lass dich nicht von den Drohungen irgendwelcher Tyrannen zum Schweigen bringen. Es gibt nichts, was sie deiner Seele, deinem eigentlichen Ich antun können. Heb dir deine Furcht für Gott auf, der dein ganzes Leben, Körper und Seele in seinen Händen hält. Was kostet ein Kanarienvogel? Ein bisschen Wechselgeld, richtig? Und Gott ist mehr davon bewegt, was aus diesem Vogel wird, als du. Er schenkt dir umso größere Aufmerksamkeit bis ins allerkleinste Detail. Selbst die Haare auf deinem Kopf hat er gezählt. Sei nicht eingeschüchtert von großmäuligem Geschwätz. Du bist mehr wert als 1 Million Kanarienvögel. Steh auf für mich gegen weltliche Meinungen und ich werde für dich aufstehen vor meinem Vater im Himmel. Wenn du den Schwanz einziehst und wegrennst, glaubst du, ich würde für dich eintreten? Glaube nicht, dass ich gekommen bin, um das Leben behaglich oder kuschelig zu machen. Cozy in Englisch. Ich bin gekommen, um zu trennen. Einen messerscharfen Schnitt zu machen zwischen Sohn und Vater, Tochter und Mutter, Braut und Schwiegermutter. Einen Schnitt mitten durch diese trauten häuslichen Arrangements hindurch, um dich für Gott freizusetzen. Wohlmeinende Familienmitglieder können deine schlimmsten Feinde sein. Wenn du, Vater oder Mutter, mir gegenüber bevorzugst, verdienst du mich nicht. Wenn du Sohn oder Tochter mir gegenüber bevorzugst, verdienst du mich nicht. Wenn du nicht den ganzen Weg mit mir gehst, durch dick und dünn, verdienst du mich nicht. Wenn es deine erste Sorge ist, dich um dich selbst zu kümmern, wirst du dich niemals selbst finden. Aber wenn du nicht an dich denkst, forget about yourself, und zu mir blickst, wirst du beide finden, dich selbst und mich. Ich wiederhole den letzten Satz. Aber wenn du nicht an dich selbst denkst und zu mir blickst, wirst du beide finden, dich selbst und mich. Aua. Gott will dich ganz, hast du das gewusst? Gott will nicht 60% oder 70 oder 95, er will 100. Und er hat 100 gegeben. Und je mehr wir zurückhalten und denken dabei natürlich, wir gewinnen oder wir schützen uns selbst, desto mehr verlieren wir. So, wenn du an menschliche Beziehungen denkst, es ist ähnlich, denk an die Ehe. Würden wir polygam leben, wir hätten nicht die Qualität an Ehebeziehungen, die möglich ist. Ein Mann mit mehreren Frauen, eine Frau mit mehreren Männern, du kannst diese Liebe nicht teilen. Diese Vertrautheit kannst du nur haben, wenn du so lebst, wie die Bibel es sagt. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und in Liebe und Hingabe. Auch da kann man die Hölle und den Himmel auf Erden haben, ich weiß. Nicht aus eigener Erfahrung, aber aus Fremderfahrung kenne ich die eine Seite auch. Wir sind auch Baustellen, wir haben auch Arbeit, Bernd und ich, aber ich bin Gott so dankbar für diese Vertrautheit, die wir haben. Und ich bin so dankbar, dass ich bewahrt worden bin, dass ich früh Gott gefunden habe und dass es für mich nie einen anderen Mann gab, mit dem ich so vertraut war. Es gab es nicht. So, wenn du dich mit 14, 15 bekehrst, bleibst du verschont, wenn du Jesus treu bleibst. Und wir haben uns neulich darüber unterhalten, was für ein Schatz das ist, den wir haben und den wir bewahren wollen. Weil wir so aufeinander fokussiert sind, schon so viele Jahre. Und mit Gott ist es mindestens genauso. Und wenn Gott seinen Thron in deinem Herzen teilen muss, wirst du immer nur ein Bruchstück von Gott kennenlernen. Du wirst nur ein Bruchstück von ihm haben. Und vielleicht wirst du deine Lebensberufung nie erfüllen. Nicht völlig erfüllen. Vielleicht ein Stückchen, das weiß ich nicht. Gott will, dass du deinem Selbst stirbst. Wir hatten mal einen Gastsprecher, einen Amerikaner vor vielen, vielen Jahren, der hat eine Gitarre dabei gehabt und der hat so Lieder gesungen, oder ich weiß nicht, was von ihm, von irgendeinem englisch sprechenden Menschen habe ich das, vielleicht war es auch Jimmy Doutz, krieg's nicht mehr sortiert. Der sagte, Gott und der Teufel wollen beide dasselbe. Sie wollen, dass du stirbst. Nur aus zwei verschiedenen Motiven. Gott, damit du dein neues Leben lebst, was du in Christus tun sollst. Und der Feind natürlich, weil er dich fertig machen will. Klar, weil er dich ausradieren will von der Bildfläche. Graham Cook schreibt, geistliche Krieger reagieren auf Gott, nicht auf ihre Umstände. Wir können vom Feind nicht eingeschüchtert werden, weil wir viel zu beschäftigt damit sind, von Jesus fasziniert zu sein. Das hat mir gut gefallen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Eine meiner härtesten Arbeiten besteht darin, meinen Fokus auf Gott zu halten und mich nicht ablenken zu lassen von Sorgen, von Angst, von Ärger, von Enttäuschung, von Sauersein, von Anstoß nehmen oder irgend solch einem Schrott. Meinen Fokus auf Gott zu richten und das Bewusstsein der Gegenwart Gottes, der Größe Gottes und der Liebe Gottes, dass das Teil ist, was mich in meinem Herzen am meisten beeindruckt und bewegt. Das ist der größte Kampf und das ist auch eigentlich der einzigste Kampf. Der Teufel war nie ein Problem. Er war und ist kein ernstzunehmendes Problem. Der Raum, den du ihm gibst, ist das ernstzunehmende Problem. Die Kooperationen, die du machst mit Angst und mit deinem Fleisch, die sind das ernstzunehmende Problem. Und die werden kuriert mit diesem einen, so einfachen Punkt, Hingabe und Risikofreude. Als geistliche Krieger sind wir wie Lämmer unter Wölfe gesandt, aber unser bester Freund ist ein Löwe. So fürchte dich nicht, wie es hier am Anfang in der Message-Übersetzung hieß, lass dich nicht einschüchtern, versteck dich nicht mit deinem Glauben, steh zu Jesus, sei radikal, sei kühn. Vielleicht hörst du das jetzt gerade und du denkst, oh, ihre super Predigt, bei mir ist alles in Ordnung. Kannst ruhig weiterreden. Und das kann auch durchaus so sein und dann freue ich mich gigantisch. Aber die Bibel sagt ja auch, wer meint, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Ich möchte dich noch ein bisschen länger provozieren mit diesem ersten Punkt, um zu sehen, ob es etwas zu erschüttern gibt. Und der Heilige Geist wird mir dabei helfen. Vielleicht bist du der Meinung, boah, ich bin hingegeben und risikobereit. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, 4 Stunden für die Gemeinde diese Woche ehrenamtlich gearbeitet und ich habe meinen Arbeitskollegen zum Gottesdienst eingeladen. Mir kannst du jetzt nichts mehr wollen, bei mir ist alles in Ordnung. Und vielleicht waren die 4 Stunden und der Arbeitskollege auch genau das, was Jesus sich von dir diese Woche gewünscht hat. Vielleicht war es aber auch was völlig anderes. Vielleicht war es, jemandem zu vergeben oder für 10 Stunden was zu machen oder keine Ahnung. Es kommt nicht auf das Äußere an. Es kommt nicht auf die Masse der Arbeit an, sondern es kommt darauf an, bist du bereit zu sagen, alles, was du willst, Jesus, ich bin dabei. So wie Maria. Danke für die Vorlage. Habe ich nicht in meinem Skript die Bibelstelle. Wie du sagst, Gott, so soll es sein. Und von mir zu sprechen, das ist meine Grundhaltung. Der Bernd und ich, wenn wir Sachen besprechen manchmal, dann sage ich vielleicht, oh, das wird mir nicht so gut gefallen, aber ich will, was Gott will. Das ist unser Satz. Wir wollen, was Gott will. Manchmal wollen wir das nicht immer so durchdringend und es braucht dann einen Prozess, dass wir dann so ganz da drin fließen. Aber das ist die Qualitätsentscheidung, die Grundlage auf allem. Und es sollte es auch bei dir sein, wenn du Jesus ernsthaft nachzufolgen glaubst. Gott, was du willst, nicht was ich will. Ob es mir passt oder nicht. Ja, ich habe was gefunden. Und das kommt aus der Psychologie. Jetzt ist für alle, die jetzt den Schalter umlegen, auch von Psychologie in der Welt kann man nichts lernen, leg doch den Schalter wieder zurück. Weil, wie sagt der eine Diener Gottes zu dem anderen, ein gutes Bienchen kann auch vom Unkraut, wie heißt das Zeug, Nektar sammeln. Ja, so, wir sind lernbereit. Du kannst von deinem cholerischen, atheistischen Nachbarn was lernen. Gott kann dem ein Wort in den Mund legen, was dir eine Offenbarung gibt. Hast du das gewusst? Hast du es schon mal erlebt, von völlig unerwarteter Seite was bekommen und du wusstest, das war jetzt Gott? Aber doch nicht so. Okay, gut, wenn ihr den Schalter wieder umgelegt habt, dann könnte ich weitermachen. Ist noch jemand, der den Schalter nicht umgelegt hat? Nee, okay, war es für dich. Tu Buße, wenn du kannst, und dann sei dabei. 4 Fehlziele gibt es, habe ich gelernt. Und diese Fehlziele sind also unterbewusste Motivationen, die wir haben. Wir denken ja immer, wir wissen, warum wir tun, was wir tun, oder warum wir lassen, was wir lassen. Wir haben Gründe. Aber die Gründe, die du denkst zu haben, sind oft nicht die Gründe, sondern da gibt es noch eine untere Schicht, die dahinter steht. Das Doofe bei den Fehlzielen ist, dass man nicht merkt, dass man sie hat. Es sei denn, man ist brutal ehrlich zu sich selber und erlaubt dem Heiligen Geist oder vielleicht auch dem Ehepartner mal zu sagen, du, wie ist denn das mit mir? Wie nimmst du mich wahr? Wo läuft denn bei mir was schräg? Unsere schrägen Verhaltensmuster, unsere fragwürdigen Lebensüberzeugungen, unsere Einstellung zu Gott, zum Nächsten, zu uns selber und auch unsere Vorurteile lassen sich in der Regel auf diese 4 Fehlziele zurückführen. Und eigentlich werden sie durch die Frage beantwortet, welchen Nutzen hat mein Verhalten? Welchen Nutzen hat mein problematisches Verhalten? Denk an einen arroganten Menschen. Der ist arrogant und was tust du? Du distanzierst dich von ihm, richtig? Weil es macht keinen Spaß, mit arroganten Leuten zusammen zu sein. So, das ist ein perfekter Selbstschutzmechanismus, weil der Arrogante vielleicht tief in seinem Herzen eine Riesenangst vor dir hat und gar nicht so großmäulig und so groß ist, wie es deine Klappe und sein Auftreten erscheinen lässt. Sein perfekter Abwehrmechanismus gegen andere Menschen, wenn ich ängstlich bin. Okay, das erste Fehlziel ist die Entschuldigung für eigene Mängel. Haben wir alle schon gemacht. Alle haben wir schon etwas gemacht, wo wir wussten, dass es falsch oder andere meinten, es wäre falsch und wir hatten aber die perfekte Argumentationskette, um zu sagen, ist doch klar, dass ich mich so verhalten musste, denn die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht. Oder das Gleichnis vom großen Gastmahl in Lukas 14, einer nach dem anderen entschuldigte sich. So, vielleicht geht's dir, wenn du Zeltleiter bist, mit deinem Zelttreffen manchmal so, dann kommen die Absagen und jeder hat einen guten Grund. aber du weißt nicht, du denkst, ah, das war gerade etwas von Gott, was ich für dich hatte. Aber das kannst du, das kann jeder nur für sich selber beantworten. Ein paar Fragen werfe ich jetzt einfach so in unsere Mitte und die sind zum für sich selber drüber nachdenken. Benutzt du Entschuldigungen, um dich herauszureden? Verschaffst du dir mit Ausreden ein Alibi? Schiebst du deine Schuld auf andere, die Eltern, den Ehepartner, die Kinder, die Umstände, den Staat, das Wetter, die Gemeinde? Schützt du dich mit einleuchtenden Rationalisierungen? Hältst du dich für schwach, klein, arm, überfordert, hilflos und krank, damit du bestimmten Anforderungen ausweichen kannst? Benutzt du gerne Wenn-Nicht-Formulierungen? Hast du da nicht auch irgendwas zugesagt gerade? Wenn nicht? Benutzt du gerne Wenn-Nicht-Formulierungen, um Entschuldigungen, die glaubhaft klingen, anzubringen? Oder wenn irgendwann, dann? Ne? Wenn nicht irgendwann, ne? Dann. Willst du nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Erkennst du in diesem Fehlziel eine ungeistliche Haltung, die dir dazu dient, Verantwortung abzulehnen und den Kopf nicht hinzuhalten? Ist es dir sehr wichtig, unbedingt mit einer reinen Weste dazustehen? Hast du es nötig, dich unangreifbar zu machen? Benutzt du diese Methode, um deinen Selbstwert zu erhöhen? Hast du Angst vor Selbstentblößung? Hast du Angst, dass Schwächen und Mängel ans Licht kommen? Der Bernd sagte, oder hat uns vor Jahren gelehrt, die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Fehler machen dürfen, wo wir Fehler auch zugeben dürfen. Und es ist eigentlich am Ende etwas super Wohltuendes, wenn man einen Fehler zugibt. Stimmt's? Es hat so was, okay, dann halt nicht, aber bei mir hat es schon mal einen Entlastungseffekt bewirkt. Dass ich sagen konnte, du hast recht. Der Matthias Hoffmann schreibt sich doch mit 2 F. Habe ich heute Morgen gesagt, das kann ich. Ich habe neulich hier geblökt, der hat nur 1 F, der hat ja wirklich 2. So, falsch, Gemeinde. So, was auch immer, das ist jetzt ein Buchstabenfehler, aber auch die dicken Sachen zu sagen, ich war's. Ja, ich war's, ich habe was falsch gemacht. So manchmal in Konflikten mit Leuten und dann kommt dieser Satz, ja, wenn dich das verletzt hat, tut es mir leid. Das ist schön. Siehst du denn auch, dass es falsch war? Das würde mir so gut tun, wenn du sagen würdest, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ich kann dann sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Dann sind wir 2 viel dichter beieinander, als wenn du nur die Auswirkung, die es auf mich hatte, irgendwie entschuldigen möchtest. Ich habe das neulich gemacht. Ich habe was ganz Doofes gesagt zu jemandem, was total ungeistlich ist. Doofes, einen doofen Witz habe ich gemacht. Humor ist schön, aber der muss geheiligt werden. Oh. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, oh Iris, hättest du doch deinen Mund gehalten. Dann habe ich dann meinen Computer wieder angeworfen und habe eine E-Mail geschrieben. Kurz vorher habe ich darüber auch gelesen und gelernt. Und ich hatte eine Erklärung, ich verrate euch meine Rechtfertigung. Ja, also ich habe einen Film geguckt und in dem Film war nur so lapidares, dummes Gefasel, nur dumme Sprüche. Und genauso das, was ich hörte, habe ich abgegeben. Versteht ihr, das, was reinkommt, kommt wieder raus. Und dann habe ich, doch, ich kann was dafür. Ich nehme die Schuld auf mich. Und ich habe dem Bruder geschrieben, lieber, bitte vergib mir, das war dumm, unangebracht. Bescheuert habe ich, glaube ich, nicht geschrieben. Aber ich habe wirklich 3 Worte genommen und habe das einfach genommen und habe gesagt, bitte vergib mir. Ich habe ihm nicht geschrieben, ich habe den Film geguckt, ich war müde. Und irgendwie kam das unerwartet, was du zu mir gesagt hast. Und ich habe einfach gesagt, das war total dumm. Mein Mund hat gesündigt, vergib mir. Und das war gut. Das war gut. Und dann schrieb der mir, das war ein total geistlicher Bruder, der schrieb dann zurück und sagte, ah, Iris, kein Thema, ich arbeite schon lange an meinem Humor, du bet doch für mich, ich bete für dich, dann klappt das schon. Ja, das war gut. Ja. Und wenn er nicht in China wäre, könnte ich ihn gerade lobend erwähnen. Ne? So. Aber ihr verratet mich ja nicht. Okay, Fehlziel, meine Mängel zudecken. Das erfordert Mut. Und nicht jeder reagiert geistlich. Und manche nehmen das auch und nehmen es gegen dich. Dann lass es sie doch. Gott ist deine Burg und Gott ist dein Schutz. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der kommt gut davon, sagt meine Bibel. Und darauf verlasse ich mich. Zweites Fehlziel, erhöhte Aufmerksamkeit erringen. Philipper 2,4, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auf das, was den anderen nützt. Lukas 20, nehmt euch in Acht vor den Gesetzeslehrern, sie zeigen sich gern in ihren Talaren und lassen sich auf der Straße respektvoll grüßen. Beim Gottesdienst sitzen sie in der ersten Reihe und bei Festmählern nehmen sie die Ehrenplätze ein. Sie sprechen lange Gebete, um einen guten Eindruck zu machen. Legst du Wert darauf, gesehen zu werden? Hast du dich schon mal ertappt, dass selbstsüchtige Anteile da sind, wenn du was öffentlich machst, in der Gemeinde oder auf der Arbeit einen Vortrag hältst oder irgendwas anderes Ähnliches tust? Wie viel unnötige Verantwortung übernimmst du vielleicht für andere, um einen guten Eindruck zu machen? Ist deine Opferbereitschaft ein Liebesdienst im Namen Jesu oder eine Handlung, die auch mit egoistischen Zielen durchsetzt ist? Lässt du dich gern hofieren? Hast du es unbewusst nötig, aufzuschneiden und dich angeberisch zu betätigen? Machst du deinen Partner eifersüchtig, um beachtet zu werden? Welche Verhaltensmuster benutzt du, um erhöhte Zuwendung und Aufmerksamkeit zu erlangen? Biederst du dich an, um beachtet zu werden? Verstehst du es, Krankheiten in deinen Dienst zu stellen, um besondere Aufmerksamkeit zu bekommen? Sorgst du dich um dein Image? Hier haben wir alle auch schon gefehlt, weil wir uns gesehnt haben nach Liebe, gesehnt haben nach Zuwendung. An irgendeinem Schräubchen haben wir gedreht, um sie zu bekommen. Von dem Ort, wo wir sie nicht suchen sollen. Bei Menschen. Wir suchen sie zuerst bei Gott. Und wenn du sie zuerst bei Gott suchst, dann kriegst du sie auch durch Menschen. Aber wenn Menschen dich enttäuschen, dann haut es dir nicht die Schlappen von den Füßen. Oder nur kurz. Ja, je mehr wir darin leben, das von Gott zu erwarten. Als ich einen sehr wichtigen Menschen für mich verloren habe, habe ich gedacht, so Gott, jetzt bin ich alleine. Jetzt habe ich keine Freundin mehr. Das ist doof. Und dann zwischen Gott und mir entspannt sich dann so ein Prozess und dann habe ich mich irgendwann entschieden, Jesus, du bist jetzt meine beste Freundin. Ich meine, der Bernd ist meine wirklich auch beste Freundin. Aber so Gott noch vorher, habe ich ja eben selber vorgelesen. Ich übe mich darin auch. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du hast mich als Frau gemacht. Ich liebe meinen Mann und er ist ein toller Mann und wir können über alles miteinander sprechen. Aber von Frau zu Frau, das muss irgendwie auch sein, ihr Frauen, oder? Wir brauchen einander. So, das ist cool. Er versteht halt bestimmte hormonelle Abläufe, zwar in der Theorie, aber nicht aus der Erfahrung, zum Beispiel. Ja? Und das muss er auch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, sehe keine Frau weit und breit, dann bist du jetzt meine beste Freundin. Du bist für dieses, Gott ist für alle deine Bedürfnisse verantwortlich. Hast du das gewusst? Und wenn du alleine lebst und du vermisst einen Ehepartner, dann Gott sagt zu Israel, ich bin dein Ehemann. Ich sage das alleinstehenden Frauen. Nimm Gott beim Wort, dass er die Sehnsucht deines Herzens, dieses Gefühl der Einsamkeit, dass er dir da ein Partner wird, wie er vielleicht uns Verheirateten keiner ist. Du hast eine besondere Verheißung an der Stelle auch. Nimm das. Gott ist für alle deine Bedürfnisse verantwortlich, zuständig, wenn du ihn lässt. Menschen kommen damit hinein, aber du brauchst sie nicht unbedingt. Du fällst nicht um. So, und das habe ich ein paar Jahre lang so gelebt und das lief gut. Und Gott hat mir Frauen gegeben und Freundinnen gegeben. Und das ist auch cool. Und trotzdem ist es so geblieben. Jesus, du sollst meine allerbeste Freundin sein. Das ist gut, oder? Und auch für euch Männer. Männer, es soll ja möglich sein, dass Männer Freundschaften bauen. Habe ich bei David und Jonathan mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es danach noch mal vorgekommen ist, aber ihr Männer, lasst euch doch mal provozieren. Ja, die Liebe Gottes auch durch euch fließen zu lassen. Warum ich das jetzt sage, weiß ich nicht. Okay, drittes Fehlziel, Streben nach Macht, Überlegenheit und Geltung. Haben wir alle nichts mit zu tun, ihr wisst. Nein, nein, nein. War das die Heike, die mal sagte, du musst einem Zweijährigen nicht beibringen, lügen zu können? Die können das knallhart. Du musst keine Bücher lesen über Psychologie, um einen Machtkampf auszutragen. Das können Zweijährige auch schon. Oder drei. Ja, die können richtig so, nein, ich. Und dann geht's um Sachen, da könnte man sich die Haare raufen. Überlegenheit macht. Epheser 4 sagt, lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen in jeder Lage das richtige Wort habt. Oder Philipper 2,3, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Keiner soll sich über den anderen erheben. Das dritte Fehlziel ist noch ein bisschen fieser. Also 3 und 4 sind noch ein bisschen fieser als 1 und 2. Jetzt kommen die Fragen, sind auch ein bisschen fieser. Kannst du dir vorstellen, dass du mehr Schein als Sein bist? Brauchst du Rechthaberei, um dich durchzusetzen? Hast du schon mal die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass du dich irren könntest? Völlig unannehmbare Option, ich weiß, aber lass uns doch heute damit mal anfangen. Sag dir dein Ehepartner, deine Kinder oder andere, dass du besserwisserisch bist? Versuchst du durch Kritik und Nörgeln die Oberhand zu gewinnen? Benutzt du Krankheiten, um dich in Ehe und Beruf durchzusetzen? Stellst du Aggression und Jähzorn in deinen Dienst, um deine Macht auszuspielen? Hat jemand schon mal behauptet, du seist arrogant und kalt? Versuchst du durch Moralisieren Macht und Geltung auszuspielen? Gehört es zu deinem Lebensstil, Menschen zu überführen, also von ihren Fehlern? Brauchst du ja auf deine nicht so sehr zu achten, weil die der anderen sind ja so groß. Ne, da muss man sich unbedingt mit beschäftigen. Jetzt, oh, das ist jetzt ein Volltreffer, krieg ich gerade wieder eine zurück. Benutzt du Ironie, um deine Macht auszuspielen? Manchmal schon, ja. Aber ich arbeite dran, ich weiß es nicht. Bist du in Ehe, Familie, Beruf oder Gemeinde unersetzlich und meldest damit unverstanden deinen Machtanspruch an? Setzt du andere Menschen gern ins Unrecht? Verwendest du aggressives Schweigen, um dein Gegenüber zu beeindrucken? Oh, der Bernd könnte euch da Bücher von schreiben. Also früher konnte ich ihn anschweigen und habe ihn damit so richtig provoziert. Das war cool. Ne? So, ja. Für das Fleisch. Ich sage jetzt auch nicht, was du gemacht hast. Ah, hast du dich ertappt? Übst du durch lückenlose Hilfsbereitschaft Herrschaft aus? Und wenn du dann plötzlich nicht mehr da bist, oh, dann bricht die ganze Welt zusammen. Musst du durch scharfe Logik dein Gegenüber entmachten? Das sind alles spannende Fragen. Vielleicht so ein letztes Fehlziel, das ist dann noch so ein Sahnehäubchen auf das negative Streben nach Rache und Vergeltung. Wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Römer 12, verschafft euch nicht selbst Recht, liebe Freunde, sondern überlasst es dem Strafgericht Gottes, denn es heißt, ich, der Herr, habe mir die Vergeltung vorbehalten. 3. Mose 19, 18 sagt die Schrift, räche dich nicht an deinen Mitmenschen und trage niemand etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ist deine Sucht, also dein Suchtverhalten, ein Racheproblem, um dein Gegenüber zu ärgern und zu quälen? Liegt es dir am Herzen, dich versteckt an Angehörigen oder anderen zu rächen? Hast du als Kind Drogen als Waffe benutzt, um den Eltern eins auszuwischen? Lässt du Kinder, Angehörige oder Geschwister in der Gemeinde ins Messer laufen, um ihnen etwas heimzuzahlen? Wie oft reagierst du schadenfroh, wenn einem anderen etwas zustößt, das du ihm heimlich gönnst? Wünschst du irgendeinem Menschen Böses? Und zwar in Gedanken, Worten oder Werken? Kann es sein, dass du dich durch das Unterlassen von bestimmten Dingen an deiner Umgebung rächst? Verbündest du dich mit anderen gegen jemanden, um dich zu verschwören? Bist du nachtragend und kannst schwer Kränkungen und Beleidigungen vergessen? Willst du dem anderen die Schuld behalten? Diese verborgenen Motivationen, die uns antreiben können, die unser Fleisch forcieren möchte, die gehören zu den, ja, vielleicht grundlegenden Dingen, die das Miteinander von Menschen erschweren. In der Ehe, in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, egal wo. Und die Bibel nennt all diese Sachen Sünde, Zielverfehlung. Wir leben in Lügen und Selbstbetrugsmanövern, die uns scheinbar geistlich rechtfertigen, und zwar vor uns selbst, vor den anderen und vor Gott. Und diese Motivation, diese Begründungen, diese Rechtfertigung, die haben den Sinn, uns vor Verantwortung zu schützen, vor unangenehmen Aufgaben, vor Verpflichtungen in der Gemeinschaft und von Forderungen des Lebens. Sie beinhalten Strategien, die du schon früh in deiner Kindheit, in deinem Elternhaus trainiert und ausprobiert hast. Es sind Abwehrtechniken, damit du dein Leben meisterst. Diese vier Fehlziele können dein Leib, deine Seele und sogar deinen Geist krank machen. Und eines hilft, ich habe es eben schon gesagt, brutale Ehrlichkeit. Brutale Ehrlichkeit, eine Inventur zu machen mit dem Heiligen Geist und zu sagen, Heiliger Geist, wo ist da was bei mir? Wo muss ich Buße tun? Wo muss ich Buße bei Gott und vielleicht beim Menschen tun, um das aufzuräumen? Pastorin Sharon Dougherty hat geschrieben in einem ihrer Bücher, das Evangelium ist kein Evangelium der Bequemlichkeit, sondern der Hingabe. Und der die Kissen so fein gelegt und das Fußschemelchen bereitgestellt hat, war möglicherweise gar nicht der Herr, sondern der Herr Teufel. Gut, jetzt habe ich euch, ihr seid ganz ruhig geworden. Das reicht jetzt für den ersten Punkt, wir machen mal mit dem zweiten weiter. Ich verrate euch nicht die Überschrift, mal gucken, ob ihr drauf kommt, bevor ich sage. Der zweite Punkt beschäftigt sich jedenfalls mit der Frage, warum erleiden Christen Niederlagen? Schon mal dich selber gefragt? Warum haben wir eben nicht immer Sieg? Viele Begründungen sind möglich. Wir schauen uns ja 12 Schlüssel an insgesamt in der Predigtreihe. Aber so ein Ansatz, und den habe ich auch aus einer Predigt mir geholt, den Kerngedanken, der jetzt gleich kommt. Und der hat mich richtig getroffen. Der hat mich richtig, also wir sind Auto gefahren, ich habe die Predigt dann nochmal gehört, ich habe sie zu Hause nochmal gehört, ich habe sie letzte Woche den Schluss nochmal gehört. Und ich dachte, das ist eigentlich ein Hammer. Also für mich war es ein Hammer. Und wenn du deine Bibel dabei hast, was ich hoffe, schlag doch bitte mit mir auf, 2. Könige, Kapitel 3. Das lohnt sich, da werden wir uns eine Weile jetzt drin aufhalten für den zweiten Punkt. 2. Könige, 3. Kapitel. Zweite Könige 3, ich lese ab Vers 1. Im 18. Regierungsjahr, ich habe die Gute Nachricht-Übersetzung mir gewählt übrigens. Im 18. Regierungsjahr Josaphats, des Königs von Juda, wurde Joram, der Sohn Ahabs, König von Israel. War der Ahab gut oder übel?
Übel, sehr übel.
Dessen Sohn wurde jetzt König, nachdem sein Bruder krank war und schnell starb. Der war zuerst eigentlich König. 12 Jahre lang regierte er in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie sein Vater und seine Mutter es getan hatten. Das Steinmal, das sein Vater zu Ehren Baals hatte errichten lassen, ließ er wieder entfernen. Doch von dem Götzendienst, zu dem König Jerobeam die Leute von Israel verführt hatte, wollte er nicht lassen. So, nachdem Joram König wurde, Ahab war tot, hat ein unterworfenes Volk, nämlich das Volk der Moabiter, gedacht, jetzt ist Schluss mit Unterwerfung und hat seine Tributzahlungen an Israel eingestellt. Sie sind abgefallen. Und ja, dann ist Joram das zu Ohren gekommen, er rüstet sich zum Kampf. Und weil er sich fürchtet und denkt, gegen die kriege ich das alleine nicht gebacken, dann sucht er sich Josaphat, König von Juda, das Reich war gespalten schon zu der Zeit, als Verbündeten und den König von Edom. Und beide sagen, ja, ist in Ordnung, wir ziehen mit dir in den Krieg, wir machen die Moabiter zusammen platt. Und Josaphat, ihr kennt seine Geschichte vielleicht, er hat an anderer Stelle mit Lobpreisen Sieg gewonnen, ich glaube 2. Chronik 20 oder so. Und das war ein relativ guter. Der hat, also so viel wie der Joram schlecht war, ein bisschen gut, so war es bei Josaphat umgekehrt. Der war ziemlich viel gut, aber der hat auch so ein paar Kompromisse, könnt ihr in der Bibel auch nachlesen, hat er gemacht in Richtung Götzendienst. Und der sagt dann, ey, ist hier kein Prophet, durch den wir den Herrn befragen können? Er sagt, also er ist schlau, er hat Erfahrung, er sagt, wir müssen gucken, dass Gott wirklich jetzt mit uns ist, wenn wir das machen. Und dann holen sie Elisa, der Elisa reagiert ein bisschen pampig, das sind die Verse 11. Der sagt dann zum König von Israel, also zu unserem Joram, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten, bei denen dein Vater und deine Mutter sich Rat geholt haben. Ne? So, also der war auch nicht so nett. Der hat ihm klar gesagt, oder der Hammer hängt und hat gesagt, du folgst Gott nicht nach, warum willst du Rat von mir? Und ja, er sagt dann, Joram, die können uns nicht helfen. Und Elisa willigt dann ein, so gewiss der Herr lebt, der Herrscher der Welt, in dessen Dienst ich stehe, nur König Josaphat von Juda zuliebe, lasse ich mich bitten. Dich allein würde ich keines Blickes würdigen. Aber nun lass deinen Hafenspieler kommen. Während das Hafenspiel erklang, kam der Geist des Herrn über Elisa und er sagte, so spricht der Herr. Hebt hier in diesem ausgetrockneten Flussbett überall Gruben aus. Ich habe euch verschwiegen, die hatten kein Wasser mehr. Also die waren auf dem Anmarsch Richtung Moab und denen ist das Wasser ausgegangen und die waren richtig in der Bredouille. Und hier kommt die Anweisung von Gott, grabt Löcher. Ihr werdet zwar keinen Windhauch spüren und keinen Regen fallen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr genug zu trinken habt, ihr, euer Schlachtvieh und Lasttiere. Aber der Herr wird noch viel mehr für euch tun. Er wird die Moabiter in eure Hand geben. Alle ihre prächtigen, gut befestigten Städte werdet ihr erobern, ihre Fruchtbäume umhauen und alle Quellen zuschütten. Ihr fruchtbares Ackerland werdet ihr unter Steinen begraben. Und wirklich, am nächsten Morgen, zu der Zeit, wenn im Tempel das Speiseopfer dargebracht wird, kam von den Bergen Edoms ja so viel Wasser geströmt, dass die ganze Gegend davon überschwemmt war. Ein Hammer, oder? Gut, wir sind jetzt wieder Regen gewöhnt, wir müssen uns jetzt wieder in Israel versetzen, ne? Das war also, da war das Wasser ein Wunder. Bei uns ist es dann eher ein Wunder, wenn es eine halbe Stunde länger trocken bleibt und wir noch was arbeiten müssen, ja? Und Gott das für uns tut. Aber für die war das ein Hammer. Genau das, was der Prophet sagte, ist passiert. Dann Vers 21, inzwischen hatten die Moabiter gehört, dass die Könige von Israel, Juda und Edom zum Krieg gegen sie anrückten. Alle kampffähigen Männer waren aufgeboten und zur Grenze geschickt worden. Als sie an jenem Morgen aufwachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien ihnen das Wasser aus der Entfernung rot wie Blut. Also Gott hat das eine Wunder in zweifacher Hinsicht benutzt. Das Wasser zur Versorgung seiner Truppen. Und dann durch eine wie geartete optische Täuschung von Gott bewirkt, haben die Feinde gedacht, das ist Blut. Und sie dachten, die drei Könige hätten sich selbst gegenseitig umgebracht. Und dann sind sie unbedarft, unvorsichtig und gehen los in Richtung der Feinde, also die Moabiter. Danach drangen die Israeliten, als sie sich aber dem Lager näherten, brachen die Männer Israels hervor und schlugen sie in die Flucht. Danach drangen die Israeliten in das Land der Moabiter ein und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Sie zerstörten die Städte und auf die Äcker warf jeder von ihnen einen Stein, bis alles Fruchtland unter Steinen begraben war. Alle Quellen wurden zugeschüttet und alle Fruchtbäume umgehauen. Genau das, was der Prophet sagt, ist als nächstes passiert. Sie waren voll im Siegeslauf. Würdet ihr dem zustimmen? Das klingt doch absolut cool. Die waren voll, ja, am Kommen. Dann steht da, nur die Mauer von Kir Heres hielt im Angriff stand. Doch war die Stadt umzingelt und wurde von Steinschleuderern beschlossen. Das war so die letzte Bastion im Zug dieser Schlacht. Und dann, wenn du deine Bibel schon mal ganz gelesen hast, dann hast du diese Verse gelesen und hast sie vielleicht schon häufig gelesen. Und vielleicht ging es dir wie mir bis dahin, das war so eine Stelle, die habe ich nicht verstanden. Ich behaupte auch nicht, dass ich sie jetzt völlig verstehe, aber ein Teil, ja, ist mir aufgegangen durch die Predigt, die ich gehört hatte. Da steht, als der König von Moab merkte, dass er die Stadt nicht mehr lange halten konnte, wollte er mit 700 Kriegern, lauter mit Schwertern bewaffneten Männern, den Belagerungsring durchbrechen, und zwar an der Stelle, wo der König von Edom stand. Der Versuch scheiterte. Darauf nahm der König, der moabitische König, seinen erstgeborenen Sohn, der einmal an seiner Stelle hätte König werden sollen, und opferte ihn auf der Stadtmauer dem Gott der Moabiter als Brandopfer. Da kam der Zorn des Moabitergottes über die Männer Israels, sodass sie die Belagerung abbrachen und in ihr Land zurückkehrten. Das ist ein furchtbarer Vers, das ist ein furchtbares Geschehen. Ein Mann opfert seinen Sohn, der König opfert den Prinzen, der ihm hätte Nachfolger werden sollen. Und ich habe alle Bibelübersetzungen, die ich so hatte, durchgegraben und wollte das verstehen. Welcher Zorn kam da über wen? Waren jetzt die Feinde zornig auf Israel? Waren die Israeliten selber so zornig und fassungslos? Die gute Nachricht, ich habe es euch aus der Übersetzung jetzt gelesen, da heißt es, der Zorn dieses fremden Gottes kam über Israel. Lasst uns diese Frage mal zur Seite legen und das für die nächsten 100 Jahre Theologie aufheben. Fakt ist, Israel war voll am Gewinnen, richtig? Die Verheißung Gottes, das Wort, was sie von Gott durch den Propheten empfangen hatten, war voll am Laufen, akkurat, Steine auf den Acker, Fruchtbäume um, fast alles erobert, bis auf diese eine Stadt. Und dann kommt so dieser Höhepunkt des Kampfes. Und vielleicht hast du in deinem Leben mit deinen Herausforderungen auch sowas erlebt. Du tust, was Gott gesagt hat, du weißt, Gott ist mit mir, du läufst voll auf der Siegeswelle, bist richtig gut, dann kommt so ein Höhepunkt, nochmal so ein kritischer Moment, wo du merkst, jetzt baut sich da was auf Und dann scheitert ja auch der erste Versuch des Feindes. Die 700 Mann, die haben es auch nicht gebacken gekriegt, Israel zu überwältigen. Und dann bringt er dieses, tötet er sein Kind. Wie teuflisch ist das denn? Die Amplified Bibel sagt, aufs Deutsche übertragen, dass Zorn und Bitterkeit sich gegen Israel richteten und dass die, die abgezogen sind, eigentlich die Alliierten waren, nämlich Juda und Edom. Und Israel dann alleine da stand und auch, ja, unverrichteter Dinge und ohne Sieg nach Hause gehen mussten. Fakt ist jedenfalls, sie haben die Schlacht, die zu, sagen wir mal, 98% super lief, verloren am Ende. Und da fragt man sich doch als guter Christ, warum ist das passiert? Oder? Ich weiß, wir sollen die Warum-Frage nicht stellen, aber lasst uns hier mal kurz darauf rumreiten. Es sah alles gut aus, alles schien richtig und dann kam die Niederlage. Was bedeutet das, wenn dieser König von Moab das macht? Der Mann war verzweifelt. Der war in tiefer Not. Sein letzter strategischer, militärischer Versuch ist gescheitert. Er sucht verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner Lage. Und er hat das bestimmt nicht aus Laune getan. Ich glaube nicht, dass selbst so ein heidnischer König das aus einer Laune tut, seinen Sohn zu töten. Da kommt dieser Gedanke und er setzt ihn um. Jetzt frage ich dich, wo kam denn dieser Gedanke her? Der moabitische König diente einem Gott. Wie nannte er ihn? Baal nannte er ihn. Wie heißt er wirklich? Satan heißt er wirklich. Es gibt nur einen wahren Gott. Und wer auch immer einem anderen Gott dient als dem der Bibel, als dem, der Jesus Christus uns geschenkt hat, steht auf der anderen Seite. Egal, welche schönen Namen sich der Feind, welche Kleidchen der Religion er sich anziehen mag, es ist der Feind. Der Feind der Menschen. Und er wurde vom Satan inspiriert, dieses Schreckliche zu tun. Der Teufel hat diesem verzweifelten heidnischen König diesen Gedanken in seinen Verstand platziert. Und jetzt kommt der Punkt, der mich so getroffen hat. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten von der Szene, wir sehen diese zwei feindlichen Mächte, die Moabiter, die drei Völker, die irgendwie ja doch zu Gott gehörten. Auf wessen Seite stand Gott? Im Zweifelsfall. Bei Israel und Juda, richtig? So. Und auf der anderen Seite war einer, der ist dem Feind auf den Leim gegangen und ihm gefolgt. Aber was hat der moabitische König getan, was die anderen drei nicht getan haben? Er ist bis zum Äußersten gegangen, sehr schön. Der Prediger sagte, der diese Bibelstelle auslegte, den ich kürzlich hörte, er sagte, der Kampf im Reich Gottes, der wirkliche geistliche Kampf, da geht es um eine Schlacht der Unterordnung. Der moabitische König war seinem Gott mehr untergeordnet als das Volk Gottes seinem Gott. Und deswegen sind sie gescheitert. Boah, also mich hat es getroffen. Ich habe gedacht, das kann ich nachvollziehen. Das macht mir die Szene ein bisschen heller, wenn ich mir das vor Augen halte. Er hat seinen Sohn nicht verschont, der Moabiter. Die anderen, selbst Josaphat, der beste von den dreien war in Gottes Augen, hat Kompromisse gemacht und ist Gott nicht völlig nachgefolgt. Es geht um Hingabe und um Unterordnung. Der geistliche Kampf ist ein Kampf der Unterordnung. Unterordnung ist ein Schlüssel, um im Glauben zu wachsen. Und sie ist ein Schritt zu außergewöhnlich starkem Glauben. Und da, wo wir nicht in Unterordnung laufen, werden wir zumindest keinen dauerhaften Sieg haben. Wir reden gerne über Gehorsam. Und ich habe mir die letzten Monate immer wieder, ist mir das begegnet, es gibt einen Unterschied zwischen Gehorsam und Unterordnung. Wenn Unterordnung meine Herzenshaltung ist, was Gott will, ist das, was ich wirklich will. Und ich lasse mich überführen, wenn sich das unterscheidet. Dann bin ich gehorsam, richtig? Aber nicht jeder, der äußerlich gehorsam handelt, lebt in Unterordnung. Der Leiterschule 2 sage ich immer, nicht jeder, der putzt, dient. So, der eine putzt die Gemeinde voll des Herzens und denkt, wenn Jesus auf das Klo gehen würde, so will ich es putzen. Und der andere sagt, ich mach's ja, weil ich auf der Liste stehe und die Heike mir immer diesen hässlichen Plan schickt. keiner hier, aber in einer anderen Gemeinde habe ich schon mal davon gehört, soll das mal so gewesen sein. Versteht ihr? Zwei putzen, aber einer ist untergeordnet und der andere ist eigentlich bockig. Gibt es auf der feindlichen Seite, die uns gegenübersteht, mehr Unterordnung, mehr, wie sagtest du, bis zum Äußersten gehen als bei dir und bei mir? Also ich will, kann nur für mich reden, ich will, dass mein Gott die Schlachten hier gewinnt, die hier am Ablaufen sind. Ich will, dass mein Jesus alles bekommt, wofür er bezahlt hat. Und wenn ich da eine Blockade bin, und wenn ich da durch meine Bockigkeit und den kleinen Rebell, der auch in mir manchmal noch Hurra schreit, da bin ich wieder, nicht Gott im Weg stehen. Du auch? Oh, danke, Siegfried, danke. Oh. Es ist meine Aufgabe, habe ich aufgeschrieben, meinem himmlischen Vater bezüglich der Dinge, die ich nicht verstehe, und da gibt es eine Menge von, zu vertrauen und die Dinge, wo ich den Willen Gottes kenne, treu umzusetzen. Ich wiederhole, Gehorsam bringt einen vorübergehenden Erfolg, Unterordnung bringt einen dauerhaften. Das Problem bei Gehorsam, das kommt jetzt von mir, das ist meine Erfahrung mit mir selber, das Problem bei Gehorsam, wenn er nicht von Herzen geschieht, ist, dass wir stolz darauf werden, weil wir ja was gemacht haben, wo wir keinen Bock drauf hatten. Wir haben ja die Gemeinde geputzt, obwohl ich da keinen Bock... Ich hätte meine Zeit ja auch viel sinnvoller ausgeben können und können nicht und überhaupt, das ist eine doofe Regelung. Versteht ihr? Ich verschränke meine Arme, denke darüber nach, wie fein ich das doch gemacht habe, was der Pastor mir gesagt hat, obwohl ich das nicht wollte. Und merke gar nicht, dass ich aus der Haltung des Segens rausgeflogen bin. Dass ich zwar äußerlich gehorche, aber innerlich immer noch, wie sagt das bei dem kleinen Bub, ich sitze zwar, aber innerlich stehe ich immer noch, ne, so zur Oma. Und ja, das wird auch unser Leben lang uns begleiten, diese Spannung und dieser Kampf. Aber was Gott will, Gott will nicht, dass wir mit verschränkten Armen fein, gefällig, selbstgefällig darüber meditieren, wie fein wir sind und das andere gefälligst dankbar zu sein haben, sondern Gott will, dass du alles gibst und dass du von Menschen nichts erwartest, sondern einzig von ihm. Amen? Amen. Gott will nicht zähneknirschende äußere Gehorsamsakte alleine, sondern er will, dass du deinen Bock schlachtest. Und dein Herz möchte er gerne mit einer Haltung der liebenden Unterordnung füllen, weil dann ist auch dein äußerer Gehorsam rein und ungefärbt. Gehorsam kann leicht korrumpiert werden, also unterwandert und verändert, wenn er nicht mit Unterordnung verbunden ist. Man kann gehorsam sein ohne eine Haltung der Unterordnung, aber wenn man eine Haltung der Unterordnung hat, ist man immer gehorsam. Joel 2 sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ne, es kommt auf das Innere an, nicht was du außen mit Asche aufs Haupt tust. Und boah, das fordert mich heraus, dich auch? Mich fordert das heraus, mich zu hinterfragen. Ich tue viele gute Sachen, aber wo klemmt es noch dahinter? Ihr lieben Frauen, wir sind ja geehrt worden heute Morgen, oder ihr Frauen, die ihr Mütter seid, wir sind geehrt worden. Liebe Frau, wenn die Gemeinde sich Jesus so unterordnen würde, wie du deinem Ehemann, wie sähe dann das Reich Gottes aus? Und lieber Mann, was wäre, wenn Jesus seine Gemeinde genauso behandeln würde, wie du deine Frau? Wie sähe dann Reich Gottes aus? Erika? Wenn wir eine Armee sein wollen, die Dinge, die sich ihr in den Weg stellen, überwindet, während sie für Gott Land einnimmt, dann müssen wir es raffen, dass Unterordnung eine Tugend ist. Sie ist eine Tugend. Sie ist keinem von uns in der Natur gegeben, aber sie ist erreichbar durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Wenn Jesus dir sagt, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, das klingt doch schon so ein bisschen nach unbequem, oder? Ein bisschen unbequem muss es ja sein. Gekreuzigt wurde letzten Endes für unser Heil nur er. Aber die Dinge in Kauf zu nehmen, die Nachfolge bedeutet, die unangenehmen Dinge, eine Entscheidung zu treffen der Unterordnung. Jesus hat genau dasselbe durchlitten in Gethsemane. Da haben wir neulich drüber geredet schon mal. Er sagte, wenn es irgendwie anders geht, wäre schön. Aber wenn es nicht anders geht, Gott, dann nehme ich das auch so. Dann trinke ich den Kelch, den du mir gibst. Das Kreuz nehmen heißt, den Auftrag annehmen, wie Maria zu sagen, was hat sie gesagt? Mir geschehe nach dem Wort des Herrn oder so ähnlich. Auch wenn er mit Verfolgung oder anderen Unannehmlichkeiten einhergeht. Ich nehme mein Kreuz. Gott, ich unterordne mich dir. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Unterordnung sieht nicht immer so aus wie Unterordnung. Das wäre jetzt nochmal eine eigene Botschaft wert. Manchmal ist Unterordnung, dass du klar deine Grenzen setzt und sagst, nein, ich sehe das nicht so, ich mache das nicht. Und viele Menschen von dir was erwarten. Aber du weißt, wenn du zu ihnen Ja sagen würdest, würdest du eigentlich zu dem, was Gott dir gezeigt hat, Nein sagen. Wisst ihr so, wir haben so ein schräges Bild und wir müssen das mit der Bibel in der Hand synchron, das ist ja so ein Lieblingswort von uns an der Stelle, synchron kriegen. Wie tickt Gott an der Stelle? Wie sieht Gott das? Ja, Jesus hat gesagt in Johannes 5 und Johannes 8, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur, was ich ihn sagen höre. Unterordnung gegenüber Gott legitimiert Gott, für dich tätig zu werden, seinen Segen freizusetzen und für dich die Weichen richtig zu stellen. Möchtest du das, dass er die Weichen für dich richtig stellt? Möchtest du deine volle Berufung erfüllen? Ich möchte das. Und ich weiß, egal wie viele tolle Prophetien und Verheißungen ich kriege oder wie viele Leute daran glauben, dass ich was Gutes mache, ich bin dafür verantwortlich, dass ich mein Potenzial erreiche. Es passiert nicht automatisch. Und dazu gehört Hingabe und Risikobereitschaft und Unterordnung mit an vorderster Front dazu. Und das ist unbequem. Das mögen Leute manchmal nicht. Es macht dir nicht immer Freunde, aber es hält dir eine Freundschaft sehr lebendig, die zu ihm. Lass uns doch miteinander stehen und beten. Oh Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Mir hat es irgendwie gefallen. Ja. Irgendwie hat es mir gefallen und es ist wie so eine heilsame Kur. Und Gott, ich will ehrlich sein mit mir. Hilf uns, uns da nicht vor zu fürchten, hinter unsere Motive und Beweggründe zu gucken in die zweite Ebene. Hilf uns, brutal ehrlich zu sein mit dir und vor dir. Vielleicht können wir auch einen Harfenspieler haben oder eine Schwester Anna. Halleluja, dass dein Geist wirklich jetzt auch nochmal richtig Raum einnehmen kann. Herr, wir wollen dir folgen. Ich weiß, Herr, dass wir eine tolle Gemeinde haben. Wir sind großartige Menschen. Und auch wenn wir manchmal Böcke schießen, Herr, wir wollen eigentlich das Richtige wollen. Herr, da ist so viel Treue und so viel Hingabe schon da. Aber da, wo noch Fleckchen sind, Gott, da reinige doch unsere Herzen heute Morgen. Wir wollen mit David beten im Psalm 51. Gott, gib mir ein reines Herz und schaffe in mir einen neuen, beständigen Geist. Und Herr, wir kapitulieren sogar in diesem Vorsatz. Weil ich weiß, wir wissen, aus uns heraus wird das nichts. Aus uns heraus wird das kein langes, beständiges Ding. Aber wenn wir dir, Geist Gottes, in uns das Steuerrad immer häufiger in die Hand geben, uns den nicht wieder wegnehmen zwischendrin, dann wird dieser Lauf immer besser und besser und besser. Und die Niederlagen nehmen ab und die Siege nehmen zu. Auch wenn wir nicht alles verstehen, Herr, so wollen wir das, was wir nicht verstehen, loslassen und dir überlassen. Und wir wollen heute unser Vertrauen, unsere Loyalität dir gegenüber ganz neu erklären. Jesus, der Thron ist nur für dich gedacht. Jesus, der Thron in meinem Herzen soll nur dir gehören. Keinem Menschen, keiner Sache, keinem Hobby, keiner Leidenschaft. Nicht dem im Alter bequemer werden oder was auch immer da streiten kann, Herr, um den Thron. Nichts soll dir den Thron rauben in meinem Leben, Gott. Und ich bete, dass du uns begegnest, Heiliger Geist, dass du diese Predigt langsam verstoffwechselt und verdaut werden lässt bei uns allen, Herr, dass sie uns nachgeht, dass du uns erinnerst und dass du uns korrigierst, ganz persönlich, Herr. Du kennst uns besser, als wir selbst uns kennen. Danke, dass das wahr ist, was Anna gebetet hat. Du hast gute Gedanken für uns, Gedanken für Zukunft und Hoffnung. Amen. Und du musst dich nicht verdammt fühlen jetzt. Und Gott, ich danke dir, dass du uns beschneidest und wieder aufrichtest. Beschneidest, wo nötig, und wieder aufrichtest. Mit erhobenem Haupt dir nachzufolgen, Jesus. Voller Siegesgewissheit. Dass wir wissen, nach dem Tal kommt die nächste Höhe. Und der Sieg ist mein, weil ich meinen Fokus wieder korrigiert habe auf dich, Gott. Danke dafür. Danke dafür. Segne jedes Herz. Und wenn dich das anspricht, leg doch deine Hand auf dein Herz und erwarte, dass gerade jetzt der Heilige Geist da innen drin operiert und dir was Neues schenkt. Halleluja. Ein neues Bewusstsein für Hingabe, für Risikobereitschaft und für Unterordnung. Dass sie ein Schatz ist und kein Fluch. Dass sie ein Segen ist und etwas Gutes. Und dass der, der dich liebt, dich dazu aufruft. Im Lobpreis hatte ich vorhin so den Gedanken, dass Gott sagt, Unterordnung ist eine liebevolle Reaktion auf das Geliebtwerden und auf das der Liebe glauben, die da ist von Gottes Seite. Halleluja. Und vielleicht können wir noch ein Anbetungslied singen. Anna, du hast bestimmt noch was übrig. Und ich möchte gern zum Kreuz gehen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist, und du hast keine Beziehung zu Jesus Christus. Für dich war das alles ganz weit weg, mit Gott zu reden, dich mit Gott zu versöhnen. Dann wisse,
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.